Guten Morgen. Also ich freue mich richtig, hier zu sein heute. Es ist nämlich noch Ferienzeit. Stimmt, oder? Genau. Einige sind noch in den Ferien, einige sind auf Reisen und darum habe ich gedacht, unternehmen wir doch auch eine Reise heute. Seid ihr bereit? Okay, gut. Die Vorfreude ist immer das Größte. Darum habe ich den größten Anteil. Ich konnte mich vorfreuen in der Planung. Und zwar möchte ich heute miteinander nicht nur eine Reise, sondern drei Reisen uns angucken und in dem Sinn unternehmen. Die erste Reise als Beispiel, die uns begleiten soll, auf unserer Reise, an dem wir uns aufhängen können. Es ist Reisezeit. Genau. Jetzt muss ich gucken. Wasser muss man immer mitnehmen, wenn man reist. Genau. So. Reiseplan habe ich da. Minutenplan, Navigationsausdruck. Sag mir, wann ich wo sein sollte. Bin schon ein bisschen verspätet, aber kommt gut. Ich freue mich. Wir wollen einsteigen in eine Reise, die uns als Beispiel dienen soll. Zeigen eine Reise, die wahrscheinlich einzigartig ist in den letzten 100 Jahren. Und sie uns zeigen soll, wie viele Stationen und Phasen so eine Reise haben kann. Ganz unterschiedlich. Und von daher wollen wir dann eine Reise von Petrus im Neuen Testament, im Evangelium, ganz kurz anschauen, um daran über unsere Reise, über unser Leben mit Gott nachzudenken und ganz neu ermutigt, aber auch herausgefordert zu werden. Also, eine hochkomplexe Reise, menschlich gesehen hochkompliziert, konnte das gelingen, 1969, Apollo 11, Wir schauen uns jetzt eine Animation an mit Originalton in Englisch, nicht viel Ton. Text ist auf Englisch, geht vor allem um Phasen, um Kilometergeschwindigkeiten und Distanz zur Erde. Lassen wir uns mitnehmen in den Weltall für ein paar Minuten.
Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win.
All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Color clear.
Neil Armstrong reporting their low and pitch program of the Apollo 11 on proper heading.
We're on 30 seconds. Roger, tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
So, das war unsere erste Reise. Hochkomplex, mit menschlicher Intelligenz überwacht, geplant und durchgeführt. Enge Verbindung zum Kontrollzentrum. Manche von euch haben Bilder aus Filmen im Sinn, wie da der ganze Raum voll ist, mit Monitoren und wie das begleitet wird. Es hat funktioniert. Wenn wir an unsere Reise denken, unsere Lebensreise, fragen wir uns manchmal, ob es funktioniert. Wir denken vielleicht, es ist zu schwierig. Wir wollen heute einen Blick nehmen ins Leben von Petrus, die erste Phase, und gleichzeitig dadurch ermutigt werden, auch unseren Lebensweg, unsere Reise, unsere Mission, dass Gott mit mir, mit uns als Gemeinde unterwegs ist, dass wir ganz neu Freude finden. Ja, wir fragen uns denn, hat Gott überhaupt Lust, mit mir unterwegs zu sein? Ich glaube, wir können diese Frage heute beantworten. Am Leben von Petrus und dem, was Gott in seinem Wort sagt. Gott hat Lust und Freude, mit uns unterwegs zu sein. Machen wir also eine zweite Reise. Genau, vorhin haben wir gesehen, wie komplex die Stationen sind auf so einer Reise. Und manchmal können wir uns verlieren in einer Phase, weil wir das Ganze nicht mehr sehen und uns fragen, was kommt als nächstes, weil wir den Überblick nicht haben. Gott aber hat den Überblick. Und er hat den Blick von Anfang an gehabt bei Petrus. Und so machen wir eine Reise an den See Genezareth. Und bevor ich da weitermache, möchte ich kurz beten. Vater, wir danken dir für diesen Tag heute, dass wir hier zusammen sind. Und wir bitten dich, rede du zu uns. Danke für die Zeit in der Anbetung, wo du uns groß geworden bist, unser König. Wir dürfen mit dir leben und wir bitten dich, dass du jetzt auch in dieser Zeit der Predigt zu uns sprichst. Durch deine Worte sprichst, durch meine Worte sprichst, durch unsere Gedanken sprichst. Heiliger Geist, rede du zu uns, ermutige uns. Nimm uns mit und gib uns Freude für die Reise, die du mit uns gehst. Amen. Gehen wir zum nächsten. Genau. Was ich mir wünsche heute, persönliche Nachfolge, vielleicht geht dir ein Licht auf, über irgendeine Phase, die dir bekannt vorkommt und du sagst, ah, da stecke ich drin. Wahrscheinlich nicht nur in einer, dass du einen Blick bekommst, ich einen Blick bekomme für meine Mission, für meine Geschichte mit Gott, gestern, heute und morgen. Und dass es Gelegenheit gibt zur Erneuerung und Bestätigung deiner und meiner Nachfolge. Ich freue mich, dass wir im Anschluss das Abendmahl feiern dürfen, eine Zeit, in der wir Gott ganz persönlich auch nochmal begegnen können und auf ihn hören können und mit ihm feiern dürfen. Nichts ist grundlos in unserem Leben und Gott hat eine Absicht mit uns. Das wollen wir uns jetzt angucken im Leben von Petrus, und zwar einfach im ersten Lebensabschnitt in den Evangelien. Nächstes Bild. Und zwar möchte ich mich auf drei Bereiche konzentrieren. Der Start und die Landung sind ja immer das heikle Unternehmen bei einer Reise. Also beim Auto geht's noch, beim Flugzeug sagt man sowieso, Start und Landung, das sind die kritischen Phasen. Aber bei einer Ferien ist auch so, bis man mal unterwegs ist, alles eingepackt hat und los kann. Und dann die Reise und das Ankommen, dass man auch da hinkommt, wo man hin will. Das ist ja die Absicht und das will man. Und da wir nicht endlos Zeit haben heute für die Reise, konzentriere ich mich auf den Start und möchte etwas in der Landung angucken und die Reise, die überfliege ich nur so beispielhaft. Dabei müssen wir wissen, dass jeder Mensch einzigartig ist und es geht hier nur um eine Auswahl, die uns etwas verdeutlichen kann. Unser Leben ist einzigartig und Gott hat eigene einzigartige Gedanken über uns und auch über uns als Gemeinde, aber wir können es beispielhaft mitnehmen. Im Unterschied zu Petrus ist es auch so, dass wir Jesus nicht leibhaftig neben uns haben. Hat Petrus aber den zweiten Teil seines Lebens, seinen Dienst auch nicht gehabt, sondern er durfte von der Verheißung des Heiligen Geistes leben und Jesus durch den Heiligen Geist erleben. Und da stehen wir mit ihm auf gleicher Ebene. Der Heilige Geist leitet uns und führt uns. Gehen wir weiter. Der erste Teil der Reise, wenn wir uns an die Apollo 11 denken, ist ein riesiger Vorbereitungsprozess. Unglaublich viele Tests, viele Köpfe, die sich Gedanken gemacht haben. Ein großes Auswahlverfahren für Astronauten, dass man überhaupt an Bord kommt. Wenn ich bei Petrus hinschaue, dann wird uns bewusst, dass Gott sich auch im Voraus Gedanken gemacht hat. Dass Jesus direkt auf Petrus zugeht. Und da möchte ich jetzt lesen, Matthäus 4, 18 bis 19. Da heißt es, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und in Johannes 1, 41 bis 42 heißt es, Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon, wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Jesus hat Petrus schon gekannt. Und das Ganze beginnt hier mit der Aussage, Jesus sah. Jesus sah. Er hat Petrus gesehen. Er hat ihn schon gekannt. Er hat schon Namen für ihn. Er hat schon Wege, die er ihn führen will. Das ist alles da. Es ist alles vorbereitet. Und Jesus begegnet ihm und spricht ihn an, fordert ihn heraus und sagt, komm du mit mir, folge du mir nach. Ich habe einen Plan. Du sollst Menschen fischen. Von daher möchte ich ein paar Ableitungen für uns machen. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Er sieht, wo du bist, wo du stehst, was dich umtreibt. Er sieht dich. Das ist die große erste Voraussetzung. Gott will dich. Gott will dich. Es heißt, Gott will, dass jeder Mensch gerettet werde. Gott will dich. Ich bin mir aus meinem eigenen Leben bewusst, dass man diese Worte schnell reden kann, aber oft nicht glaubt. Aber das Wort Gottes ist fest. Und ich danke Gott an diese Phasen in meinem Leben, wo er mir diese Wahrheit in mein Herz festgemacht hat. Es gibt solche Phasen, wo wir danach ringen, es gibt Phasen, wo wir es ganz klar wissen, weil wir ihm begegnen. Und das dürfen wir bei Petrus kennenlernen. Und Es wird deutlich in diesem Text, Gott hat Gedanken über mich. Gott hat Gedanken über dich. Bei Petrus sind die Stichworte Menschenfischer, Fels, ein Ausblick darauf, was Gott mit ihm vorhat. Und ich finde das Leben von Petrus halt ermutigend und darum hat es mich auch angesprochen, das heute jetzt etwas aufzuskizzieren, weil man sich mit Petrus wirklich gut identifizieren kann. Petrus ist ein impulsiver, engagierter Mann, der aber doch immer wieder daneben trifft. Aber das beeinträchtigt seinen Weg mit Gott nicht, weil Gott hat ihn gesehen. Gott kennt ihn und wir werden das sehen. Gott überrascht, ist nicht überrascht, wird nicht überrascht von dem, was kommt. Das bezeugt Petrus übrigens auch in seinem ersten Brief. Wenn wir den ersten Petrusbrief aufschlagen, finden wir diese Worte. Er stellt sich vor als Apostel und sagt, ich, Petrus, schreibe euch den Auserwählten Gottes. Das ist seine Lebensgrundlage. Den Auserwählten Gottes, wir sind auserwählt. Gott, der Vater, hat euch vor langer Zeit erwählt und der Geist hat euch geheiligt, sodass ihr nun Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. Der Friede Gottes für Menschen, die auserwählt sind, die gewollt sind. Zur Vorbereitung und zur Auswahl kommt dann aber auch die Verpflichtung und Zusage. Astronauten mussten sich anmelden. Sie mussten Auswahlverfahren machen und als die Auswahl bekannt gegeben wurde, mussten sie zusagen. Sie mussten sich einlassen. Und genauso sehen wir die Herausforderung bei Petrus. Wir sehen in Matthäus 4,19, dass Jesus zu ihm sagt, komm, folge mir nach. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Folge du mir nach. Bei Petrus hat ihm Jesus schon diese Worte Menschenfischer und Fels mit hineingegeben. Gott hat Gedanken über uns und einen Weg. Wir wollen uns jetzt mal noch einen Blick nehmen und miteinander an den See Genezareth reisen und die erste Szene so im Film mitgehen. Er ist in Englisch und ich werde versuchen, dazwischen auch einige Worte in Deutsch dazu hinzuzufügen.
Do you need help?
Du brauchst Hilfe.
I'm not looking for any help.
Ich suche besides, keine Hilfe.
There's nothing to help with.
Mir kann man auch gar nicht helfen.
Hey! What are you doing?
Hey, was hast du vor?
Climb into my boat?
Du kannst nicht in mein Boot klettern.
Give me a helping hand.
Du hast recht, hilf mir doch.
What do you think you're doing?
Was denkst du dir eigentlich?
We're going fishing.
There are no fish out there this time of day.
Wir gehen fischen.
There are no fish out here any time of day.
Peter.
Aber da gibt's keine Fische.
Just give me an hour. And I will give you a whole new life.
Petrus, gib mir eine Stunde.
He says, I want one.
Ich gebe dir ein neues Leben. Ich will aber keins.
I tell you. There's no fish out there.
Ich sage dir, da gibt's keine Fische da draußen.
How did this happen?
Wie ist das passiert?
What did you do?
Was hast du getan?
I'm giving you the chance to change your life.
Ich gebe dir die Möglichkeit, dein Leben zu verändern.
Peter.
Petrus.
Come with me.
Komm mit mir.
Give up catching fish and I will make you a fisher of men.
Hör auf zu fischen und ich mache dich zu einem Menschenfischer. Was werden wir tun?
Change the world.
Die Welt verändern. Wow, was für einen Auftakt, was für einen Reiseauftakt, was für eine erste Etappe im Leben von Petrus. Die Reise beginnt. Petrus kriegt eine Lektion in was Gott kann. Was für eine verzweifelte Situation für Petrus. Er ist Fischer. Das ist sein Fachgebiet. Fische fangen ist das, was er kann, und er kann es nicht. Er fängt nichts. Komplett versagt. Nicht bei irgendetwas, sondern sein Ding. Das, was er eigentlich beherrscht, umso mehr treibt es ihn umher. Und ist er natürlich verärgert. Gerade da in unsere Ohnmacht, in seine Ohnmacht, kommt Jesus hinein und zeigt ihm, was er kann. Und wenn wir den Text lesen, dann heißt es in den Evangelien auch, dass er tief erschrocken ist und eine Furcht über ihn kam. Und er gesagt hat, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat realisiert, was Gott kann und wer er ist. Und was sind das für Momente in unserem Leben, wenn Gott in unsere Ohnmacht hineinkommt? Die Ohnmacht ist fast nicht zu ertragen. Besonders dann, wenn wir sie eigentlich im Griff haben sollten. Aber Petrus lernt hier eine Lektion. Und vielleicht steckst du in der Ohnmacht, vielleicht steckst du in der Verzweiflung, vielleicht hat dir Gott gerade geholfen und du jubelst. Es ist gut zu wissen, Gott ist viel größer und wir können uns auf ihn, wir können auf ihn vertrauen, aus Misserfolg und Ohnmacht heraus. Das war eine wichtige Lektion und wenn ich jetzt hier kurz drei Punkte aufzeige, dann gäbe es viel mehr. Ich habe mir Zeit genommen, die Evangelien durchzulesen und es hat mich echt begeistert. Es ist unglaublich, was er alles erlebt hat. Ich picke jetzt nur drei ganz kleine Dinge heraus und die Dinge sind nicht einmal chronologisch. Man kann sie auch in dem Sinn, dass man das oft hintereinander wieder erlebt. Es ist nicht so, dass man einmal etwas erlebt und es ist abgeschlossen. Die Nachfolge, werden wir sehen, wird erneuert. Erlebnisse von Ohnmacht folgen sich plötzlich wieder. Und Gott begegnet uns ganz neu. Gottes Kraft erfassen und vertrauen. Das Zweite auf der Reise, das Petrus lernen muss, sind wichtige Informationsquellen. Wir haben diese Stelle, wo Jesus sich unterhält und die Jünger fragt, was glauben die Leute eigentlich, wer ich bin? Und Petrus steht dann auf und spricht für die Jünger und sagt, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus dreht sich zu ihm um und sagt ihm, Petrus, das kannst du nicht aus dir wissen, das hat dir Gott gezeigt. Und er freut sich mit ihm für die Wahrheit, die Petrus erkennen durfte. Und er bestätigt seinen Dienst und seinen Ruf und sagt, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Und unmittelbar, Bruchteile später, auf der gleichen Bibelseite, im gleichen Bericht, berichtet Jesus von dem schweren Weg, der vor ihm liegt und was Gott mit ihm vorhat, für Menschen schwierig zu verstehen und für den Bösen gar nicht akzeptabel. Und Petrus äußert sich und sagt, Jesus, das soll dir auf keinen Fall geschehen. Und Jesus dreht sich zu ihm um und sagt, geh hinter mich, Satan. Mit dem Satan meint er nicht den Petrus, sondern den, auf den er sich gerade hat einfangen lassen, ohne dass er sich bewusst war. Und Petrus lernt, zuverlässige Informationsquellen und zuverlässige Informationen zu bekommen. Wir finden ihn in Diskussionen, wir finden ihn in Gespräch mit Jesus über Vergebung, über Steuern, über Größe. Wer ist eigentlich groß und wie leitet man heute? Petrus lernt, Gottes Wort zu vertrauen und zu hören. Nächstes Bild. Petrus lernt zu unterscheiden, wer ihm was sagt. Woher kommt dieses Wort? Ist es menschliches Urteil? Ist es vielleicht sogar Verurteilung? Was steckt dahinter? Unglaublich wichtig für unser Leben, auf den Informationen, auf denen wir leben im Moment. Ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, in der Schweiz haben wir gerade einen tragischen Fall mit einem Fliegerunglück in der Luftwaffe. Eine FA-18 ist im Berner Oberland gestartet, hinter einem Offizier, der die Übung geleitet hat. Und man rätselt im Moment heute noch, warum der Flieger abgestürzt ist. Aber das Bild, wenn man das gesehen hat in der Zeitung, ich habe es nicht da, da sieht man eine Bergkrete und der oberste Teil ist schwarz. Also der hat die Krete um weniges verfehlt mit dem Düsenflugzeug. Es war komplett keine Sicht, also alles bewölkt. Das heißt, der Flieger flog ganz nach nur vom Kontrollzentrum her, von der Luftüberwachung her. Und man hat gerätselt, was es ist. Man weiß es noch nicht genau, aber die Hinweise gehen dahin, dass es einen Fehler in der Flugüberwachung gegeben hat. Und dass die Luftüberwachung in Meiringen eine falsche Höhenangabe dem Piloten mitgegeben hat, kurz bevor er den Luftraum verließ. Es scheint, dass der Zuständige noch realisiert hat, dass er einen Fehler gemacht hat und versucht hat, den Flieger zu erreichen. Der hatte aber seinen Funk schon auf Dübendorf in Zürich umgestellt, um von der nationalen Flugüberwachung weitergeleitet zu werden. Und er konnte die Flughöhe nicht mehr korrigieren. Er hat sich eigentlich auf eine zuverlässige Quelle verlassen, aber dadurch, dass es eine falsche Information war, hat es ihm sein Leben gekostet. Wenn wir uns auf falsche Informationen verlassen, kann das uns auch das Leben kosten. Glücklicherweise haben wir eine zuverlässige Informationsquelle. Und Gott sagt in seinem Wort, dass seine Worte wahr sind. Und Jesus sagt, dass sein Wort wahr ist und dass er die Welt untergeht als seine Worte. Wir dürfen uns abstellen und wir müssen lernen, immer mehr zusammen, miteinander, für mich, seinem Wort vertrauen und zu klären, wer sagt mir was. Wenn wir in die erste Geschichte der Welt Menschen hineinhören, dem sogenannten Sündenfall, begegnet Gott nachher Adam und Eva und sie erklären, wie es ihnen geht, und dann sagt Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Er fragt die beiden, wer hat euch das gesagt? Wo habt ihr eure Informationen her? Und wir kennen die Geschichte. Die Geschichte lief so, weil sie auf falsche Informationsquellen gehört haben. Sie haben falschem vertraut. Wow! Ich finde es so toll, dass Gott uns eine Informationsquelle gibt. Nicht nur eine Informationsquelle, nicht nur ein Leitungszentrum, uns nicht immer auf sein Wort verlassen können. Und wenn wir es schaffen, manchmal nachts, wenn mich Sorgen umtreiben und ich aufstehe und ich es schaffe, manchmal durch ein Andachtsbuch sein Wort aufzunehmen oder einen Bibeltext, wie sich etwas schlagartig verändern kann, ist unglaublich. Ich darf wissen, jawohl, deine Perspektive will ich sehen. Deine Perspektive für unsere Gemeinde. Deine Perspektive für mein Leben. Deine Perspektive für meine Nachbarschaft. Nächste Etappe. Mut, neues Land zu betreten. Es ist ja kein Land, es ist ja Wasser, übrigens. Aber wir sprechen halt von neuem Land betreten. Petrus hat Jesus Raum gegeben. Er hat ihn eingeladen in seine Familie, in sein Haus, hören wir, wie er ihn mitgenommen hat und ihm Raum gegeben hat, in seiner Nachbarschaft. Und er hat auch Neues gewagt, hat Gott seine Kraft ernst genommen. Da möchte ich mich von ihm auch begeistern lassen, Neues zu wagen. Toll, nächsten Sonntag geschieht etwas Neues, glaube ich. Nämlich gemeinsamer Gottesdienst am Budenfest, finde ich super. Gott hat etwas vor, wagen wir Neues. Gehen wir neues Land mit ihm. Auf sein Wort, nicht einfach blindlings. Petrus hat das wirklich gut gemacht. Er hat gesagt, wenn du es bist, dann sag du mir, dass ich kommen soll. Er hatte Neues vor, aber er hat es ihm zurückgelegt. Wow. Dann möchte ich jetzt noch zur Landung kommen. Es gäbe jetzt viel zu sagen, aber zur Landung muss ich noch etwas sagen, weil wenn man Petrus studiert im Neuen Testament, dann spürt man, dass die Landung wahrscheinlich nicht gelingt, wenn man sie liest. Weil er wirklich tief abstürzt in seiner Etappe, bevor die Evangelien zu Ende gehen. Und es zeigt seine Selbstüberschätzung und sein Versagen. Hier heißt es in Matthäus 26, 31 bis 36. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn sich alle von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Jesus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Grundstück, das Gethsemane hieß, und er sagte zu ihnen, setzt euch hier, ich gehe hinüber, um zu beten. Persönliches Versagen, ein Thema, wenn wir die Geschichte von Petrus hören, dürfen wir uns damit befassen. Wir befassen uns ja nicht gerne damit. Obwohl wir uns oft damit befassen, für uns selber, mit unserem Versagen. Es gar nicht wagen, mit Gott zu besprechen. Aber das Faszinierende hier an der Geschichte, die Selbstüberschätzung, das Versagen im Gebet, er versagt. Dreimal wird er gebeten, von Jesus ihm beizustehen und doch mit ihm zu beten. Und wenn er Jesus wieder um die Ecke kommt, schläft er wieder. Also sowas von, für mich identifizierbar, mit Schwierigkeiten. Und Jesus sagt, ich weiß, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Er sagt, ich weiß es. Und diese Verfehlung, dieses Verleugnen kommt nicht überraschend vor Jesus. Er weiß es voraus. Er sagt es ihm sogar voraus. Er sagt damit, das weiß ich, das wird passieren. Aber er sagt es nicht, damit ist alles zu Ende. Sondern er sagt, nein, es ist nicht alles zu Ende. Er kann mit ihm über sein Versagen reden, sogar im Voraus. Und sagen, es ist nicht alles zu Ende. Warum? Machen wir weiter. Weil er perfekt betreut und begleitet ist von Jesus. Das hat mich sowas von ermutigt. Zu sehen, ins tiefste Versagen hinein, sagt Jesus, ich weiß es, es ist nicht das Ende, und zwar warum? Wegen mir. Wegen mir. Ich versage nämlich nicht im Gebet, sagt er, ich stehe für dich ein. Ich mit meiner ganzen Kraft. Und ich weiß auch schon, wie es ausgeht. Du wirst zurückkommen. Wegen mir, wegen uns. In dieser Nachfolge möchte ich stehen. Wo ich auch mein Versagen vor Gott hinlegen kann. Sogar annehmen kann. Und ich weiß, davon steht nicht das Unternehmen. Davon steht meine Beziehung und mit Gott nicht ab. Davon, letztendlich kann man sagen, davon ist, wird nicht, das macht nicht, dass ich das Ziel verfehle. Wegen ihm. Jesus weiß es im Voraus. Er gibt ihm Beistand. Und Jesus steht vor Gott und sieht seine Rückkehr voraus. Bevor wir nachher zum Abendmahl übergehen, möchte ich jetzt zum Schluss euch nochmal an den See Genezareth mitnehmen. Weil diese Szene, diese Reise müssen wir mitnehmen. Ich glaube, sie ist einzigartig. Der Schluss vom Johannesevangelium, wo Jesus, nachdem Petrus ihn dreimal verleugnet hat, wieder auf ihn zugeht. Und ich weiß nicht, also mich hat das wieder umgehauen. Wenn man nur schon sieht, wie Gott das inszeniert. Wir werden es jetzt dann gleich sehen, dürfen uns das nochmal genießen zum Schluss. Aber wie er das inszeniert, wie inszeniert er es? Ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu an den Anfang mit ihm. Er erinnert ihn an den Anfang. Die fischen nämlich wieder nichts. Die fischen nichts. Und wieder steht einer da und sagt, da, auf der anderen Seite, fischt mal da. Und sie erkennen ihn. Ich weiß nicht, was das in Petrus ausgelöst hat. Dass Jesus ihn an den Anfang erinnert. An die Geschichte, wo er da gestanden ist, sagt, folge mir, ich habe etwas vor mit dir. In dieser Zeit, wo er als Leiter sich völlig demontiert hatte, steht Jesus da und erinnert ihn an die Anfänge. Gucken wir uns das an.
Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Einige von ihnen waren dort am See beisammen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger. Simon Petrus sagte zu den anderen:
Ich gehe fischen.
Wir kommen mit, sagten sie. Gemeinsam gingen sie zum See und stiegen ins Boot. Aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Es wurde schon Morgen, da stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war.
Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische?
Nicht einen einzigen!
Werft euer Netz an der rechten Bootseite aus, dort werdet ihr welche finden.
Sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sagte zu Petrus:
Es ist der Herr.
Als Simon Petrus das hörte, warf er sich das Obergewand über, band es hoch und sprang ins Wasser. Er hatte es nämlich zum Arbeiten abgelegt. Die anderen Jünger ruderten das Boot an Land. Es waren noch etwa 100 Meter und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf. Auch Brot lag dabei.
Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen.
Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, genau 153. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren.
Kommt her und esst.
Keiner von den Jüngern wagte zu fragen: Wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus brach das Brot und verteilte es unter sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus:
Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die hier mich lieben?
Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe.
Sorge für meine Lämmer. Mhm.
Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm:
Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich?
Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe.
Leite meine Schafe.
Ein drittes Mal fragte Jesus:
Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich?
Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte: Liebst du mich? Er sagte zu ihm:
Ja. Du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe.
Jesus sagte zu ihm:
Sorge für meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, hast du dir selbst den Gurt gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst.
Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm:
Folge mir.
Petrus drehte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, der während des letzten Males ihn gefragt hatte: Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus:
Herr, was geschieht mit ihm?
Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge mir.
Deswegen verbreitete sich in der Gemeinde das Gerücht, dass der andere Jünger nicht sterben werde. Aber Jesus hatte nicht gesagt, dass er nicht sterben werde, sondern wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Dieser Jünger ist es, der alles bezeugt, was in diesem Buch steht. Er selbst hat es niedergeschrieben und wir wissen, dass er die Wahrheit sagt. Es gibt noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten.
Danke für die Einladung, das Mic wieder anzumachen. Eine Einladung, uns an das zu erinnern, an den festen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat.